Ja, als Christen, da sehen wir manche Dinge aus einem anderen Blickwinkel als andere Menschen. Der Glaube hilft uns, Dinge anders einzuordnen, als wir das ohne den Glauben an Jesus machen würden. Und in unserem heutigen Text, da wird ja manches davon angesprochen und ich möchte mit euch heute in diesem Text vier Punkte anschauen, in der Predigt vier Punkte anschauen. Ich nenne sie euch gleich einmal. Der erste heißt, ein anderer Blick auf das Leid. Dann ein Rückblick auf das alte Leben, ein Ausblick auf die Ewigkeit und viertens ein Blick fürs Wesentliche. Habt ihr schon mal im Hinterkopf, was die Punkte sind? Jetzt lesen wir den Text aus 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 11. Weil nun Christus am Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Denn wer leiblich gelitten hat, ist damit zur Ruhe vor der Sünde gekommen. Damit ihr die noch übrige Zeit eures leiblichen Daseins nicht mehr im Dienst menschlicher Lüste, sondern nach dem Willen Gottes verlebt. Denn lang genug ist die vergangene Zeit, in der ihr den Willen der Heiden vollbracht habt, indem ihr in Ausschweifungen und Lüsten, in Trunkenheit, Schmausereien, Zechgelagen und verwerflichem Götzendienst dahingelebt habt. Darum befremdet es sie jetzt, dass ihr euch nicht mehr mit in denselben Schlamm der Liederlichkeit stürzt, und deshalb schmähen sie euch. Doch sie werden sich vor dem zu verantworten haben, der sich bereithält, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch Toten die Heilsbotschaft verkündigt worden, dass sie, wenn sie auch leiblich dem menschlichen Lose entsprechend dem Gericht verfallen sind, doch im Geist dem Wesen Gottes entsprechend das Leben haben sollen. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Dienet einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnadengabe Gottes. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Hat jemand Dienste, so tue er sie in der Kraft, die Gott verleiht. Damit in allen Fällen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Gern noch beten, dürft gern dazu sitzen bleiben. Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben, das uns immer wieder hinweist auf dich, das manchmal auch den Finger in eine wunde Stelle legt und uns zeigt, wo wir uns verändern sollen. Bitte hilf du uns, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es annehmen und hilf du mir beim Reden, dass ich es richtig weitergeben kann. Amen. Die ganze Predigt habe ich mal überschrieben mit neue Blickwinkel und die Punkte habe ich euch schon genannt. Wir fangen mit dem ersten an, der heißt ein anderer Blick auf das Leid. Und ich glaube jetzt niemand von uns, der leidet so richtig gern. Also zumindest ich nicht. Wenn ich Kopfweh habe, dann nehme ich sehr schnell eine Tablette. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Und wenn ich friere, dann ziehe ich mich wärmer an. Ich denke, das ist normal, das ist auch in Ordnung. Wir müssen ja nicht unnötig leiden. Wenn wir dem Leid ausweichen können, dann dürfen wir das auch nutzen. Aber was machen wir, wenn wir mal dem Leiden nicht ausweichen können? Wenn uns eine schwere Krankheit trifft, die nicht mit einem Aspirin zu beseitigen wäre? Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, wenn wir vielleicht als Christen auch verfolgt werden, wie sieht's dann bei uns aus mit dem Leid? Genau, wie sieht's aus, wenn wir dem Leiden nicht ausweichen können? In Kapitel 3, da ging's ja um das Leid, das Jesus erfahren hat und dass er gelitten hat für uns und auch der Segen, der für uns daraus entspringt, dass Jesus eben für uns gelitten hat. Und jetzt im heutigen Abschnitt, da geht es unter anderem darum, dass Leid oder Leiden auch für den Betreffenden, also für den das Leid trifft, auch was Positives haben kann. Und das ist für uns als Gesellschaft, denke ich, erstmal ein Gedanke, an den wir uns gewöhnen müssen, dass das Leid was Positives haben kann. Das bringt man irgendwie nicht so richtig zusammen. Und doch sagt unser Text ja ganz offensichtlich, denn wer leiblich gelitten hat, ist damit zur Ruhe vor der Sünde gekommen. Oder wie Luther das übersetzt, wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Und ich denke, das ist doch wirklich was Positives für jeden Christen, aufhöre mit der Sünde. Welcher ernsthafte Christ hat nicht den Wunsch, mit der Sünde wirklich aufhören zu können? Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt, wenn wir nächstes Mal Kopfweh haben, einfach keine Schmerztablette nehmen und dann mit der Sünde aufhören. So ist es nicht gemeint. Nee, aber es bedeutet, dass Schmerzen, das Leid, das Verfolgung, die uns als Christen treffen können, uns dabei helfen können, helfen sollen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und Sünde dann auch wieder bleiben zu lassen. Ein ganz plumpes Beispiel mal zu verwenden, wenn jetzt ein Mann eine Blinddarmentzündung hat, dann hat er Schmerzen, dann hat er Leid und dann wird er sicherlich nicht auf die Idee kommen, jetzt mit dieser akuten Blinddarmentzündung sich ins Rotlichtviertel zu begeben. Hier können also körperliche Schmerzen ihn tatsächlich vor Sünde bewahren. Oder wenn wir an verfolgte Christen denken, dann hat bei ihnen sicherlich das Leid der Verfolgung auch den Effekt, dass sie näher zusammenrücken und dass so Kleinigkeiten, über die wir uns bei uns in unseren westlichen Gemeinden manchmal streiten, wie in welcher Farbe streichen wir unser Gemeindehaus oder brauchen wir eine Photovoltaikanlage oder nicht oder irgendwelche anderen Dinge, auch lehrmäßige Unterschiede teilweise, dass die unter diesem Druck der Verfolgung einfach wirklich zur Nebensache werden. Wie es bei uns ja eigentlich auch sein sollte, aber unter diesem Druck der Verfolgung konzentriert man sich wieder auf das Wesentliche und lässt diese Streitereien auf irgendwelchen Nebenschauplätzen bleiben. Erfahrenes Leid kann auch den Charakter des Menschen Tiefe geben, die jemand anders vielleicht gar nicht erleben würde. Ich habe manche Menschen kennengelernt, die Leid erlebt haben, die wirklich einen Charakter hatten, der sich deutlich unterschieden hat von ihren Altersgenossen. Oder wenn ich an Paul Gerhardt denke, einer meiner liebsten Liedermacher, wenn man das so nennen kann, der hat das wunderschöne Lied auch geschrieben, Befiehl du deine Wege, dann merkt man, in diesem Lied, da steckt so viel drin, so viel Trost, so viel biblische, klare Botschaft, so viel Verständnis, dass viele moderne Lieder da gar nicht mithalten können. Ich denke, dass der Tiefgang dieses Liedes und auch andere Lieder von Paul Gerhardt daher kommt, dass er viel Leid erlebt hat. Er hat einige seiner Kinder verloren, die sind in jungen Jahren gestorben. Er hat den 30-jährigen Krieg erlebt, auch sehr viel Leid. Und ich glaube, dieses Leid hat ihm eine Tiefe gegeben, die er dann in seinen Liedern auch wieder ausdrücken konnte und die bis heute Menschen trösten. Leid hat also auch eine positive Seite, auch für den Betroffenen. Man konzentriert sich wieder auf das Wesentliche und hat gerade auch als Christ dann die Möglichkeit, Gott viel näher zu kommen, als man es ohne Leid vielleicht würde. Ich denke, es sind gerade die schweren Zeiten im Leben, in denen wir Gott ganz besonders intensiv kennenlernen. Ich möchte jetzt hier nicht Leid irgendwie idealisieren. Leid und Leiden ist immer zuerst mal schlimm. Aber es ist eben nicht nur schlimm, sondern es hat auch seine positiven Seiten. Das mal zu Leid allgemein. Leid, das grundsätzlich mal alle Menschen betrifft oder betreffen kann. Aber in unserem Text geht es ja vornehmlich um das Leid, das wir als Christen erleben, eben weil wir Christen sind. Petrus sagt in Vers 1, weil nun Christus am Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Und die Gesinnung Jesu ist ja die, dass er die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, um Mensch zu werden. Er kam aus der Ewigkeit in die Zeit, er kam als hilfloses Baby auf diese Welt und war auf die Fürsorge seiner Eltern angewiesen, seiner eigenen Geschöpfe angewiesen. Später hat er sich völlig unschuldig schlagen, anspucken und hinrichten lassen. Er war wirklich bereit zu leiden. Und das hat er getan für dich und für mich. Er hat sich selbst nicht wichtig genommen, sich selbst verleugnet und deshalb hat er diesen schwierigen Auftrag auch ausgeführt. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das ist die Gesinnung Jesu, Hebräer 12, Vers 2. Und mit dieser Gesinnung, mit der sollen wir uns wappnen, wie es hier geschrieben steht, wappnen, ausrüsten, eigentlich steht im Griechischen hier ein Wort, das für bewaffnen steht. Also es geht um einen Kampf, in dem wir stehen und wo wir uns bewaffnen sollen mit der Gesinnung Jesu, weil man in einem Kampf bewaffnet immer deutlich besser dasteht als ohne Waffen. Und das ist die Einstellung, die wir brauchen. Wir brauchen mitten im Leid den Aufblick zu Jesus, unserem Herrn, und den Ausblick auf die Herrlichkeit. Und ich fand es vorher schön, was die Johanna erzählt hat. Jetzt sagt man Jesus erstmal Danke, obwohl uns da gerade einiges an Leid getroffen hat. Aber wir sagen Jesus erstmal Danke. Das ist genau dieser Blick mitten im Leid hoch zu Jesus, der weiß, was wir brauchen. Leid, das Jesus in unserem Leben zulässt, ist nie sinnlos und hat immer auch einen Zweck. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ein Rückblick auf das alte Leben. Und dazu lese ich gleich nochmal die Verse 2 bis 4. Damit ihr die noch übrige Zeit eures leiblichen Daseins nicht mehr im Dienst menschlicher Lüste, sondern nach dem Willen Gottes verlebt. Denn lang genug ist die vergangene Zeit, in der ihr den Willen der Heiden vollbracht habt, indem ihr in Ausschweifungen und Lüsten, in Trunkenheit, Schmausereien, Zechgelagen und verwerflichem Götzendienst dahin gelebt habt. Darum befremdet es sie jetzt, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen in denselben Schlamm der Liederlichkeit stürzt, und deshalb schmähen sie euch. Petrus fordert seine Leser hier auf, die noch übrige Zeit ihres Lebens nicht mehr für sich selbst, sondern für Gott zu leben. Und das gilt genauso für uns, die wir heute auch noch diesen Brief lesen. Manche von uns, der hat schon in jungen Jahren zu Jesus gefunden, andere vielleicht erst später. Aber für uns alle gilt, dass wir unser Leben für Gott einsetzen sollen und dass wir nicht mehr dieses alte Leben wieder Raum gewinnen lassen sollen in unserem Leben, sondern es ist vorbei mit diesem alten Leben, es reicht mit diesem alten Leben, wir sollen das neue Leben leben. Wir haben uns mit der Einstellung, mit der Gesinnung Jesu bewaffnet, um dem Leid zu begegnen, das von außen an uns herantritt. Aber auch für unsere inneren Kämpfe brauchen wir dieselbe Einstellung. Wir brauchen auch für unsere inneren Kämpfe diese Gesinnung Jesu, auch bereit zu sein, zu leiden. Weil ich denke, wir kennen das alle in unserem Leben, da herrscht so ein Kampf zwischen unserem Fleisch, also zwischen unserer alten Natur und zwischen dem neuen Wesen, das Jesus uns geschenkt hat. Und wir merken immer wieder, diese alten Begierden, das Fleisch, das gibt sich nicht so leicht geschlagen. Ich habe das die letzten Wochen auch immer wieder recht intensiv erlebt. Oft war es ein richtiger Kampf gegen die Sünde, die in meinem Fleisch wohnt und die da drin steckt, und ich habe ihn auch viel zu oft verloren. Und ich denke, diesen Kampf, den kennen eigentlich alle von euch. Jeder, der ernsthaft mit Jesus lebt, wird das merken immer wieder, da herrscht ein Kampf in uns. Wir wollen eigentlich das Richtige tun, Gottes Willen, aber wir versagen immer wieder. Wir wählen den Weg des geringsten Widerstandes, anstatt gegen unsere falschen Gedanken, Worten oder Taten anzukämpfen. Wir klicken eben doch wieder auf diese Pornoseite, obwohl wir uns so oft vorgenommen haben, das nicht mehr zu tun. Wir trinken das zweite und das dritte und das vierte Bier, obwohl wir ursprünglich eigentlich nur eins trinken wollten. Wir gehen wieder zur Tankstelle und kaufen uns die Zigaretten, obwohl wir doch mit dem Rauchen endlich aufhören wollten und die letzte Packung zerknüllt haben, weggeschmissen. Wir essen die ganze Tafel Schokolade, obwohl wir genau wissen, dass unser BMI bereits jenseits von Gut und Böse ist. Wir rasten in der Arbeit schon wieder aus, obwohl wir uns doch vorgenommen haben, für diesen fiesen Arbeitskollegen zu beten und ihm freundlich zu begegnen. Wir lassen uns von der schlechten Laune unseres Teenies anstecken und schnauzen ihn an, obwohl wir ihm doch eigentlich in Liebe begegnen wollten. Wir drücken auf dem Wecker oder auf dem Handy zum dritten Mal die Schlummertaste, obwohl wir doch eigentlich ab heute Morgen jeden Morgen eine halbe Stunde stille Zeit machen wollten. Und auch Paulus kannte diesen Kampf, dass er das Gute, das er tun wollte, doch nicht getan hat. In Römer 7, Verse 19 und 21 bis 24, da schreibt er, Römer 7, Vers 19 und dann 21 bis 24. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ja, wer wird Paulus erlösen? Wer wird uns erlösen? Die Antwort ist die typische Kinderstundenantwort: Jesus. Er ist für die Schuld der Menschen gestorben, und zwar nicht nur für die Schuld, die wir bei unserer Bekehrung bei ihm abgeladen haben, sondern auch für die Schuld, die wir immer wieder neu auf uns laden. Entscheidend ist aber, dass sich unsere Einstellung der Sünde gegenüber geändert hat. Wir wollen anders sein als früher, wir kriegen es nicht immer hin, aber wir wollen. Das ist der große Unterschied zu unserem Leben vor der Bekehrung. Denn früher war unser Leben, wie es Petrus hier auch beschreibt, sozusagen ein Sündendienst, während es jetzt ein Gottesdienst ist. Früher war es für uns normal zu sündigen. Als Christen, da leiden wir auf einmal, wenn wir sündigen. Als Christen haben wir mit der Sünde, und ich meine jetzt hier die Sünde, also in der Einzahl, Singular, gebrochen. Und die Sünde der Menschen ist ja, oder die Sünde des Menschen ist seine Gottesentfremdung, seine Gottesferne. Wenn wir aber Christen sind, dann ist uns Gott nicht mehr fern, nicht mehr fremd, sondern ist er durch Jesus Christus unser Vater im Himmel geworden. Und dadurch, dass wir unter unseren einzelnen Tatsünden, die wir immer wieder begehen, leiden, zeigen wir, dass sich in unserem Leben etwas verändert hat. Wir wollen nicht mehr sündigen, sondern Jesus ähnlicher werden. Und genau diese Tatsache ist es dann auch, die unsere Umwelt befremdet, die Menschen um uns her, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind auf einmal anders. Wir haben auf einmal andere Prioritäten, wir haben andere Lebensziele, unsere Gewohnheiten ändern sich. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, heißt es, in vielen Punkten der Welt unähnlicher zu werden. Wir werden in einer positiven Art und Weise weltfremd, weil Kinder Gottes in dieser Welt eben Fremdlinge und Pilger sind, wie wir es auch im 1. Petrus 2 schon gelesen haben. Wir leben dann zwar noch in der Welt, sind aber nicht mehr von der Welt. So soll es zumindest sein. Und die Frage ist natürlich, ist es bei dir auch so? Oder lebst du genauso weiter wie deine ungläubigen Freunde, deine Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder Nachbarn? Ist in deinem Leben wahr, was wir in Vers 4 lesen, dass die Menschen, die Jesus bisher noch nicht kennen, befremdet sind darüber, dass du nicht mehr mitläufst in dem gleichen heillosen Schlamm und dass sie deswegen über dich lästern? Oder bist du ein U-Boot-Christ, der zwar sonntags im Gottesdienst auftaucht, aber unter der Woche einfach so tut, als gehöre er zur Welt dazu? Ich glaube, wir sind alle viel zu schnell dabei, uns unserer ungläubigen Umwelt anzupassen, anstatt aufzufallen. Aber Petrus schreibt ganz klar, dass es mit diesem alten Leben vorbei sein soll. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir Salz der Erde und dann sind wir Licht der Welt. Und es wäre vielleicht mal ein guter Gedanke, darüber nachzudenken heute Nachmittag, wie salzig oder wie hell denn dein Christenleben in dieser Welt ist. Das war der Rückblick auf das alte Leben. Jetzt kommt der dritte Punkt, ein Ausblick auf die Ewigkeit. In Vers 5 heißt es in Bezug auf diejenigen, die über entschiedene Christen lästern: Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Gott ist es, der eines Tages Rechenschaft fordern wird von den Menschen, ja, über das, wie sie ihr Leben gelebt haben. Und Menschen, die sich ohne Jesus als Fürsprecher vor Gott verantworten müssen, die haben ein sehr großes Problem, ein unendlich großes Problem, ein ewig großes Problem. Sie werden nämlich von Gott schuldig gesprochen werden und dafür die ewige Strafe im Feuersee erhalten. Und hier in diesem Leben, da werden die Weichen für die Ewigkeit gestellt. Und deine Freunde, deine Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Verwandten und Nachbarn, die gehen auch auf dieses Gericht Gottes zu. Hast du ihnen schon was von Jesus erzählt? Weist dein Leben auf Jesus hin? Du bist vielleicht der Einzige, der überhaupt die Chance hat, an sie ranzukommen und ihnen von Jesus zu erzählen. Also lasse diese Chance nicht entgehen. Manche sehen im Vers 6 aus 1. Petrus 4 die Chance, dass auch Menschen nach dem Tod noch zu Jesus umkehren könnten. Ich lese den Vers 6 einmal kurz vor. Denn dazu ist auch Toten die Heilsbotschaft verkündigt worden, dass sie, wenn sie auch leiblich dem menschlichen Los entsprechend dem Gericht verfallen sind, doch im Geist dem Wesen Gottes entsprechend das Leben haben sollen. Soweit ich weiß, nimmt auch die römisch-katholische Kirche diesen Vers hier unter anderem her, um ihre Fegefeuerlehre zu begründen. Was der Vers genau bedeutet, da sind sich gläubige Theologen uneins und er gehört sicherlich mit zu den umstrittensten Versen des ganzen Neuen Testaments. Und ich kann euch heute Morgen auch keine gute Auslegung dieses Verses präsentieren. Luther soll mal gesagt haben, dass er, wenn er einen Vers in der Bibel nicht versteht, er vor diesem Vers den Hut zieht und dann weitergeht. So will ich es mit diesem Vers auch machen. Ich verstehe nicht, was er bedeutet. Aber was wir aus diesem Vers nicht schließen können, ist, dass alle Menschen nach dem Tod nochmal die Chance hätten, zu Jesus umzukehren. Weil in Hebräer 9, Vers 27 zum Beispiel ganz klar hervorgeht, dass nach dem Tod eben das Gericht kommt und nicht eine zweite Chance. Als Christen müssen wir vor diesem Gericht keine Angst haben, weil Jesus bereits unsere Schuld getragen hat und die Strafe dafür. Aber wehe demjenigen, der ohne Christus in die Ewigkeit geht. Und weil diese Ewigkeit eine Realität ist und weil sie sicher kommt, brauchen wir hier auf der Erde schon einen Blick für diese Ewigkeit und auch schon einen Blick fürs Wesentliche. Und darum geht es im vierten Punkt, ein Blick fürs Wesentliche. Da heißt es denn, das Ende in Vers 7, das Ende aller Dinge steht nahe bevor, werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Das hat Petrus vor knapp 2000 Jahren geschrieben, das Ende der Dinge steht nahe bevor. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass Gottes Zeitrechnung eine andere ist als unsere. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Aber wenn Petrus bereits vor 2000 Jahren nach unserer Zeitrechnung geschrieben hat, das Ende der Dinge steht kurz bevor, dann können wir uns sicher sein, dass es heute noch deutlich näher bevorsteht als damals. Und auch wenn Jesus vielleicht nicht zu unseren Lebzeiten wiederkommen sollte, dann wissen wir doch, dass wir alle auf das Sterben zugehen. Manche von uns haben vielleicht noch Jahrzehnte vor sich, die sie hier auf dieser Erde leben können. Andere hier im Raum sind vielleicht nur noch Wochen oder vielleicht auch nur noch Tage von der Ewigkeit entfernt. Die Zeit, die wir auf der Erde haben, ist auf jeden Fall begrenzt und sie wird jeden Tag, einen Tag weniger, sie geht sehr schnell dem Ende entgegen. Und angesichts dieser Tatsache sollen wir was tun. Wir sollen besonnen und nüchtern zum Gebet werden. Und damals, als Beat Apri hier bei uns in der Gemeinde war, hat er einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Er hat gemeint, die entscheidendsten Stunden deines Lebens sind die Stunden des Gebets. Und er hat es wirklich auch umgesetzt. Er hat sehr viel gebetet. Er wollte mir nicht verraten, wie viele Stunden am Tag, aber es waren sicherlich viele. Ein anderer Christ hat mal bemerkt, glaubt mir, Gebet ist unser höchstes Vorrecht, unsere schwerste Verantwortung und die größte Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat. Gebet, wirkliches Gebet, ist die edelste, erhabenste und erstaunlichste Handlung, die ein Mensch vollbringen kann. Und unser Herr Jesus hat ganz kurz und knapp gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Gebet ist also das Beste, was wir tun können, das Wichtigste, was wir tun können. Und manchmal hört man ältere Geschwister sagen, ja, ich kann ja für die Gemeinde nichts mehr tun, nur noch beten. Und manchmal leiden wir darunter, dass wir nichts mehr schaffen können, nichts mehr anpacken können. Aber Gebet ist was ganz, ganz Wesentliches. Es ist nicht einfach nur beten, sondern es ist beten. Wir können beten, wir dürfen mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde reden und ihm unsere Anliegen bringen und sicher sein, dass er sie nach seinem Willen auch erhören wird. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie unsere Gemeinde aussehen würde, wenn wir nicht unsere treuen Beter hätten. Wenn ihr also in Anführungszeichen nur noch beten könnt, dann ist das das Wichtigste, was ihr machen könnt für die Gemeinde. Gebet macht uns dann aber auch bereit, anderen in Liebe zu begegnen. Ich kann nicht für andere beten und ihnen dann herzlos begegnen, sonst wäre ich ein Heuchler. Gebet legt also auch sozusagen die Grundlage für ein liebevolles Miteinander. Und Liebe ist dann auch bereit, über manches hinwegzusehen, so wie wir es lesen in Vers 8. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Wir müssen nicht mehr wegen jedem schiefen Blick oder wegen jedem unbedachten Wort gleich ein Fass aufmachen, sondern wir können uns in Liebe begegnen und uns auch gegenseitig mal in Liebe ertragen. Wenn Jesus unsere Geschwister hier in der Gemeinde angenommen hat und unter seinem Mantel der Liebe alle ihre Schuld und Sünde bedeckt hat, dann sollten wir nicht die Schuld und Sünde der anderen hervorheben oder irgendwie gegen sie verwenden. Natürlich haben wir auch den Auftrag, uns gegenseitig zu ermahnen und uns auf Sünde hinzuweisen, wenn jemand sündigt. Haben wir auch den Auftrag. Aber nur weil vielleicht jemand eine andere Prägung hat oder eine andere Meinung in bestimmten theologischen Fragen oder weil wir vielleicht mit dieser Person einfach persönlich nicht so gut auskommen, dürfen wir nicht die Sünden dieser Person in den Mittelpunkt stellen. Und dazu möchte ich euch ein Zitat vorlesen von Larry McCall. Statt dass ich meine Zeit und Energie damit vergeude, die Christen zu richten, die anders sind als ich, sollte ich meine Kraft auf das richten, was den Frieden und das Wachstum der Gemeinde fördert. Statt mit viel Energie Werbung für meine Position zu machen oder zu zeigen, wie sehr die anderen doch daneben liegen, sollte der Christ sein denkbar Bestes geben und fragen, wird diese Haltung, Handlung oder Bemerkung die Einheit unserer Gemeinde fördern? Wird es das geistliche Wachstum meiner Brüder und Schwestern in Christus fördern? Unser Ziel sollte es nicht sein, uns selbst zu gefallen, sondern mit unseren andersdenkenden Brüdern und Schwestern in einer geduldigen Weise so umzugehen, dass sie geistlich auferbaut werden. Jesus motiviert uns, die Geschwister anzunehmen, die eine andere Meinung haben als wir. Wenn wir über das Werk Jesu nachdenken, dann merken wir, dass er alle Arten von Menschen in seiner Gemeinde angenommen hat. Juden und Heiden, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Reiche und Arme, Junge und Alte. Menschen mit moralisch sauberer Vergangenheit und Menschen mit einem verkommenen Vorleben. Sie alle sind durch denselben Erlöser, dasselbe vergossene Blut und dieselbe Gnade in das Reich Gottes gekommen. Sie waren nicht weniger annehmbar als wir, als Christus uns annahm. Wenn wir darüber nachdenken, was es unseren Erlöser gekostet hat, unsere andersdenkenden Brüder und Schwestern zu erretten, müssen wir kurz innehalten und uns eingestehen, sieh dir an, wie Christus gelitten hat, um sie zu erlösen. Wie können wir so geringschätzig mit unseren Geschwistern umgehen? Wie können wir es wagen, durch unsere Worte und unser Verhalten zu sagen, vielleicht hat Jesus dich angenommen, aber ich werde das mit Sicherheit nicht tun? Was für eine Dreistigkeit, jemanden zurückzuweisen, den Jesus um den Preis seines kostbaren Blutes erlöst hat. Soweit das Zitat von Larry McCall. Wir sollen also unsere Geschwister lieben. Nicht in erster Linie, weil sie vielleicht so liebenswert sind, sondern weil Jesus sie liebt. Weil sie für Jesus liebenswert sind. Und wenn ich die Geschwister um Jesu Willen liebe, dann bin ich auch bereit, gastfreundlich zu sein, ohne mich darüber zu ärgern, dass jemand meine Gastfreundlichkeit in Anspruch nimmt. Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis. Ich habe da für eine junge Familie, Mann und Frau, zwei Kinder, habe ich eine Wohnung gesucht, weil der junge Mann hier bei uns in der Gegend ein Gemeindepraktikum machen wird für 2 Wochen. Und da habe ich bei einer Familie bei uns aus der Gemeinde mich gemeldet und gefragt, ob sie bereit wären, diese Familie aufzunehmen. Also 2 Wochen lang eine Familie mit 2 Kindern aufzunehmen bei sich. Und die Antwort, die ich dann bekommen habe, das war ein Ja. Und zwar kein so ein, okay, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann würde das vielleicht eventuell bei uns gehen, ja. Sondern das war ein richtig freudiges und begeistertes Ja. Ja, sehr gerne, wir nehmen die auf. Und das fand ich echt besonders und wirklich vorbildlich. So gastfreundlich zu sein, einfach sein Haus zu öffnen, war mir ein Riesenvorbild. Aber nicht nur in der Gastfreundschaft dürfen wir unsere Liebe zeigen, sondern auch in den anderen kleinen und großen Diensten, die wir den Geschwistern tun. Egal, ob das jetzt Verkündigungsdienst ist in der Kinderstunde oder hier in der Kanzel oder in der Bibelstunde oder im Hauskreis oder wo auch immer. Ob es im Putzteam ist oder ob wir Geschwister zu Hause besuchen, ob wir die Gemeinde dekorieren, im Stehkaffee mitarbeiten, nach einer Hochzeit Biertischgarnituren abbauen, was auch immer. All das sollen wir machen und den anderen in der Gesinnung Jesu damit zu dienen, um ihnen Liebe zu zeigen. Und weil wir eben nicht mehr viel Zeit haben, weil unsere Lebenszeit abläuft, sollen wir sie nutzen und unseren Geschwistern in allen Bereichen in Liebe begegnen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute Morgen gehört haben. Leid ist nicht immer einfach nur schlecht, sondern kann uns dabei helfen, Sünde zu lassen und Gott besser kennenzulernen. Unser altes Leben ohne Jesus ist vorbei. Wir wollen nicht zulassen, dass dieses Leben wieder Raum gewinnt. Alle Menschen gehen auf die Ewigkeit zu. Hast du mit denen, die Gott dir in dein Leben gestellt hat, schon darüber geredet, dass es ein Gericht Gottes gibt? Und weil die Zeit schnell vergeht, sollen wir sie nutzen, um zu beten und liebevoll miteinander umzugehen. Amen.